Gnade und Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen aufschlagen den Predigttext im Johannesevangelium, Kapitel 11. Die Predigt wird über Vers 25 gehen. Wir lesen aber den ganzen Abschnitt von Vers 1 bis Vers 27 zum Eingang. Johannesevangelium, Kapitel 11. Es war aber einer krank, Lazarus von Bethanien, aus dem Dorfe der Maria und ihrer Schwester Martha, nämlich der Maria, die den Herrn gesalbt und seine Füße mit ihren Haaren getrocknet hatte. Deren Bruder Lazarus war krank. Da ließen ihm die Schwestern sagen: Herr, siehe, den du lieb hast, der ist krank. Und als Jesus es hörte, sprach er: Diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Ehre Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht werde. Jesus aber liebte Martha und ihre Schwester und Lazarus. Als er nun hörte, dass jener krank sei, blieb er noch 2 Tage an dem Orte, wo er war. Dann erst spricht er zu den Jüngern: Lass uns wieder nach Judäa ziehen. Die Jünger sprechen zu ihm: Rabbi, eben noch haben dich die Juden zu steinigen gesucht und du begibst dich wieder dorthin. Jesus antwortete: Hat der Tag nicht 12 Stunden? Wenn jemand bei Tage wandelt, so stößt er nicht an, denn er sieht das Licht dieser Welt. Wenn aber jemand bei Nacht wandelt, so stößt er an, weil das Licht nicht in ihm ist. Solches sprach er und danach sagte er zu ihnen: Unser Freund Lazarus ist entschlafen, aber ich gehe hin, um ihn aus dem Schlafe zu erwecken. Da sprachen seine Jünger: Herr, ist er entschlafen, so wird er genesen. Jesus aber hatte von seinem Tode geredet. Sie meinten aber, er rede von dem natürlichen Schlaf. Da sagte es ihnen Jesus frei heraus: Lazarus ist gestorben. Und ich bin froh, um euretwillen, dass ich nicht dort gewesen bin, damit ihr glaubet. Aber lasset uns zu ihm gehen. Da sprach Thomas, der Zwilling genannt wird, zu den Mitjüngern: Lasset uns auch hingehen, dass wir mit ihm sterben. Als nun Jesus hinkam, fand er ihn schon 4 Tage im Grabe liegend. Bethanien aber war nahe bei Jerusalem, ungefähr 15 Stadien weit. Und viele von den Juden waren zu Martha und Maria gekommen, um sie wegen ihres Bruders zu trösten. Als Martha nun hörte, dass Jesus komme, lief sie ihm entgegen. Maria aber blieb zu Hause. Da sprach Martha zu Jesus: Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Doch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbitten wirst, das wird Gott dir geben. Jesus spricht zu ihr: Dein Bruder soll auferstehen. Martha spricht zu ihm: Ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tage. Jesus spricht zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Soweit das Wort Gottes. Liebe Gemeinde, wir wollen uns heute vor allem unter eine Aussage stellen, nämlich in der Reihe der Ich-Bin-Worte unter die Aussage: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Sicher keine unbekannten Verse, sicher Verse, die wir alle schon mal gehört haben, die man in der Kinderstunde hört, wie die meisten Ich-Bin-Worte im biblischen Unterricht lernt und auch immer wieder in Erinnerung hat, denn die Ich-Bin-Worte sind wirklich herausragend in unseren Evangelien. Aber die Ich-Bin-Worte haben sowohl diesen leichten Charakter, dass man sie sehr leicht versteht, sehr leicht die Aussage aufnehmen kann, aber sie haben immer auch noch ein bisschen was Theologisches im Gepäck. Und deswegen habe ich die Reihe der Ich-Bin-Worte immer an drei Punkten aufgebaut und möchte das auch in der Predigt machen. Nämlich einmal, dass wir erfahren, dass Jesus etwas über sich selbst redet. Also wir erfahren etwas über ihn, sein Wesen, wer er ist. Wir erfahren auch immer, dass er einen wichtigen Punkt aufgreift und in der Regel etwas korrigiert, was schiefgelaufen ist in der Gesellschaft oder in der religiösen Entwicklung in Israel. Vielleicht sogar so schief, dass er knallhart sagen muss, ihr seid alle falsch. Aber er nimmt auf jeden Fall etwas auf und korrigiert. Und in allen Ich-Bin-Worten, und das macht sie deshalb so herausragend, geht es auch immer wieder um das Heil und um seine Bedeutung. Der dritte und letzte Punkt, der ist sicher am einfachsten hier zu erkennen, wenn wir lesen, dass jeder, der da lebt und an mich glaubt, in Ewigkeit nicht sterben wird. Ist uns völlig klar, es geht hier um Ewigkeit, es geht hier um Heil und es geht hier darum, was Jesus üblicherweise aufgreift, nämlich ein Teil seines Heilsplanes. Auffällt hier in dem Vers 26, dass Jesus hier etwas verbindet, dass er den Menschen sagt, nicht nur, wer auferstehen wird, der wird in Ewigkeit nicht sterben. Wer den Tod überwindet, wer aus dem Tod auferweckt wird, der wird ewig leben. So könnten wir diesen Vers lesen. Aber er sagt hier, wer jeder, der da lebt und an mich glaubt, der wird in Ewigkeit nicht sterben. Er betont hier den Glauben noch und wir könnten es leicht überlesen, aber ich möchte das gleich an den Anfang stellen, denn es ist ein sehr wichtiger Aspekt. Was wir nicht machen sollten, und ich grenze mich einfach schnell davon ab, ohne lange Ausführungen zu machen, zu sagen, dass hier eine Reihenfolge aufgezählt wird. Also jeder, der da lebt, nach der Auferstehung und glaubt. Also man muss nicht erst auferweckt werden und dann glauben. Das wäre ziemlich töricht. Ich glaube, das macht keiner. Manchmal wird die Bibel so gelesen. Das ist sehr dumm. Das wäre hier auch an der Stelle dumm. Sondern vielmehr ist ganz klar gemeint, dass jeder, der da lebt und an mich glaubt, so wie eins ist. Es ist untrennbar zusammen an dieser Stelle. Wer lebt und glaubt. Die, die leben, sind die, die glauben. Und die, die glauben, sind die, die leben. Es gibt keine Trennung und keinen Unterschied. Und es ist lupenrein klar aus dieser Textpassage, dass es hier genau darum geht. Leben und Glauben. Dass das zusammengehört. Und das ist dieses Stück Heil, das ist dieses Stück des Heilsplans, was Jesus auch hier aufgreift. Und in dieser Aussage verbindet er es. Er sagt uns, er ruft uns zu, an diesem Morgen, wer da glaubt und lebt, der wird in Ewigkeit nicht sterben. Und lasst uns auf den gucken, der Leben gibt. Denn um dieses Leben geht es. Letzten Endes in unserem Leben geht es sogar ganz zentral um diese Frage. Wirst du, wenn dein Leib stirbt, leben? Oder wirst du tot sein? Das ist die große Frage, mit der sich Jesus beschäftigt. Und er führt uns natürlich an einen Punkt. Wenn er hier dieses persönliche Zeugnis, diese persönliche Frage an die Martha direkt verknüpft mit der Auferstehung, macht er was, was wir gerne in Predigten machen, was uns gerne als Übung auch angeraten wird, nämlich er gibt eine praktische Anwendung des Beispiels vor. Er sagt, das ist kein Theoriefall. Es ist sehr praktisch, dass Lazarus auferweckt wurde. Aber es geht wirklich darum, dass dieser Glaube und diese Auferstehung jetzt etwas zu tun hat mit eurem alltäglichen Leben. Das können wir heute Morgen 1:1 genauso übernehmen. Und ich will kurz zusammenfassen, auf was ich nachher hinauskomme. Sozusagen das Ende etwas vorwegnehmen. Und hier die Anwendung auch einmal vorwegnehmen. Was hier auch dieser Textpassage auch relativ schnell klar wird, ist, dass wir alle Lazarusse sind. Warum sage ich das? Warum betone ich das? Es ist wichtig zu verstehen, dass wir alle Menschen sind, deren Körper ein leibliches Ende vor sich hat. Wir werden alle sterben. Und wir werden wie Lazarus für unsere Sünden sterben. Wir werden sterben, weil Adam irgendeinmal begonnen hat zu sündigen. und daraufhin wir in dieses Geschlecht eingeordnet sind, an dieser Sünde von Adam zu tragen haben. Deshalb sind wir Adamiten. Deswegen gehören wir zu den Adamiten und damit auch zu den Lazarussen, zu den Menschen, bei denen der Tod eingezogen ist. Der Tod war nicht das Urprinzip für Adam und Eva. Da gab es den Baum des Lebens, von dem konnten sie essen und sie hätten leben können. Leben war das Grundprinzip. Mit Adam zog aber ein anderes Prinzip ein. Das Prinzip, was für Lazarus und für uns gilt. Wir werden sterben, körperlich, relativ einfach. Und es ist ja keine große Weisheit, die ich verkündige. Wir sehen es jeden Tag, es passiert überall. Der Tod ist irgendwo Teil unseres Tagesbetriebs. Mal näher, mal weiter, aber jeden Tag sterben Menschen. Gut, das Schöne ist, und ich kann was vorwegnehmen, dass es in allen Bekenntnisunterweisungen, die ich jemals in meinem Leben gemacht habe, ist das die passendste Bekenntnisunterweisung, die es je gab, weil sie genau über dieses Thema heute reden wird. Sonntag 3, super. Mein Arbeitsaufwand hat sich deutlich reduziert und das wird nachher für euch auch keine Überraschung geben, denn genau das wird das Thema sein. Der Tod, der in Adam eingezogen ist und das Leben, das in Christus eingezogen ist. Dann kommt was dazu in unserem Leben. Auch wir wandeln in unseren Sünden. Das war bei Lazarus so, das war bei den anderen auch so in seiner Familie. In uns gibt es eine Art, die uns hindert daran, gute Dinge in Bezug auf Gott vorzubringen. Wir nennen das den geistlichen Tod. Wir reden davon, dass wir aus uns selbst nichts machen können, was vor Gott Bestand hat. Es ist wichtig zu verstehen, dass es ein geistlicher Tod ist und kein körperlicher Tod. Der ist anders. Und dass wir auch körperlich scheinbar gute Dinge tun. Jeder Mensch wird von sich behaupten können, dass scheinbar was Gutes getan wurde, dass andere Menschen gesagt haben, ja, das hast du gut gemacht. Ja, vielleicht sitzt du jetzt da und sagst, ja, David hat Lieder eingespielt heute, hat er gut gemacht. Ja, irgendwas machen wir Gutes, aber nichts, was vor Gott Bestand hat. Das, was wir tatsächlich nicht produzieren können, ist etwas, was uns vor Gott gerecht macht, auch wenn wir nette Dinge tun. Das fehlt hier auch jemandem. Ich sage das bewusst deshalb, weil sonst ja jemand sagen könnte, ja, der Lazarus, der war ja der Gerechte. Der ist ja ungerecht gestorben. Nein, alle Menschen sterben als Folge der Sünde. In Römer 6, Vers 23 heißt es, der Tod ist eine Folge der Sünde. Die Sünde mündet darin, dass unser Leben irgendwann im Tod endet. Und wir sehen es. Dennoch neigen Menschen dazu, abzulehnen, zu sagen, dass der Tod eine Folge von Sünde sein kann. Aus der Bibel wissen wir aber, dass es so ist. Und Jesus nimmt dieses Thema auf und gibt den Menschen, die um ihn herum sind, eine große Lektion. Und diese Lektion kommt hier in drei Ebenen, an drei Punkten zu uns. Einmal korrigiert er das Denken des Menschen von Tod und Leben. Denn in der Gesellschaft hatte sich was eingeschlichen, was falsch war. Es hatte sich viel eingeschlichen und ich gehe gleich darauf ein. Und dann nimmt er noch etwas auf. Er greift auch das falsche Denken vom, ich nenne es immer gern, vom Brotkönig. Ich weiß nicht, ob euch dieses Wort sofort etwas sagt. Als Jesus in den Speisungen der mindestens 4.000 oder 5.000, je nachdem wie viele es waren, es wurden ja nur die Männer gezählt, sehr, sehr viele Menschen wurden satt. Und was ist dort passiert? Nachher sind sie ihm nachgelaufen und haben gesagt, du musst jetzt unser König werden. Sie wollten einen Brotkönig, sie wollten einen lokalen Herrscher. Und hier greift er auch etwas auf, ein Thema, das ganz deutlich wird, dass er eben nicht derjenige ist, der eine Brotkönigschaft aufstellt. Ja? Vielleicht ganz kurz, wenn euch die Verbindung fehlt, warum ist er 2 Tage erst ferngeblieben? Hätte er Lazarus vor dem Tod bewahrt, hätte man sagen können, du bist der Brotkönig. Du kannst hier alles ordnen, du kannst Menschen hindern, dass sie sterben. Ja, das wäre die Richtung gewesen, Brotkönig. Und die Jünger haben es nicht verstanden, haben gesagt, warum wartest du? Ach, das ist, weil er gesund wird. Brotkönig denken, diesseitsbezogenes Denken. Ich gehe gleich nochmal darauf ein. Aber nur damit der Klickpunkt stimmt. Und dann nimmt er einen dritten Punkt auf und korrigiert ihn, das ist seine Herrschaft über den Tod und die Frage der Ewigkeit. Hier hatte sich auch was Falsches eingeschlichen. Seine Herrschaft über den Tod war nicht ganz klar. Die Menschen hatten doch gedacht, und da sind wir wieder bei den Jüngern, irgendwie regelt er es im sichtbaren Bereich. Aber Jesus sagt ihnen hier ganz klar, nein, im sichtbaren Bereich. Nachher kriegt ihr einige Lektionen, die ihr sehen könnt. Aber dieser Mensch wird sterben zur Ehre Gottes. Wow, das ist Größe. Also das ist anders als Brotkönig-Denken und das ist anders als die, oder ich sag mal, das ist eine Beantwortung auf die Frage, wo ist die Macht des Todes begrenzt? Wir haben heute gelesen, Tod, wo ist dein Stachel? Für den Tod gibt es ein Limit. Er kann nicht alles. Seine Macht ist begrenzt. Und das nimmt Jesus hier auch auf. In sehr klarer Anweisung und in sehr klarer Weise. Okay, gehen wir diese drei Punkte durch, die so unser Leitfaden sind jetzt für die weitere Betrachtung. Und dann gibt es noch vielleicht noch einen vierten Punkt. Gucken wir mal. Also starten wir mal mit dem ersten Punkt nochmal. Das Denken der Menschen vom Tod und vom ewigen Leben. Das ist ja so ein spannendes Thema. In jeder Religion, in jeder Philosophie gibt es irgendein Konzept. Selbst ein Mensch, der kein Konzept hat für nichts, niemals, an keinem Tag, hat irgendein Konzept, warum er lebt und wo sein Leben hingeht, dass er stirbt. Selbst wenn es ein Konzept ist, danach ist nichts mehr. Ja? Wir können den größten Nihilisten der Welt, ja, gerne zitiert, wir haben immer philosophische Zitate, die das ganz gut belegen. Aber vermutlich war er einfach nur ein wirrer Kerl, der viele Sachen zusammengefasst hat. Friedrich Nietzsche hat gesagt, Gott ist tot. Gott hat gesagt, Friedrich Nietzsche ist tot. Ja, das war ein Graffiti-Spruch der 80er Jahre, in dem ich aufgewachsen bin. Fand ich ein sehr guter Konter. Aber er hat seinen Nihilismus damit begründet. Er hat gesagt, danach kommt nichts mehr. Viele Menschen haben das angenommen, aber eigentlich war es schon immer da, dass immer Menschen gesagt haben, ja, was ist mit dem Leben? Es hört auf, dann ist es vorbei. Zumindest stimmt das bei Nietzsche. Auf Gott bezogen, was er gesagt hat, stimmt es nicht. Ja. Was er daraus abgeleitet hat, war gar nicht so dumm, nämlich die Schuldfrage, wer Gott umgebracht hat. Das ist ein kleines philosophisches Spiel, aber die Überlegung war schon mal ganz gut. Wenn einer stirbt, gibt es vielleicht auch eine Schuldfrage zu klären. Und das hat er in einer seiner Schriften auch so genannt. Aber dieses Thema, Gott, Tod, wie gehen wir damit um, ist immer da. In jeder Philosophie, in jeder Religion. Gehen wir in ein Nirvana ein, in irgendeinen Himmel, in irgendeine Vorstellung. Es ist immer da, es bewegt jeden Menschen. Natürlich war das Thema auch da in der jüdischen Gesellschaft, in der Jesus sich bewegte. Und in dieser Gesellschaft ist was schiefgelaufen. Einige Gruppierungen haben sich falsch entwickelt. Die Zeloten haben sich zu radikalen, diesseits bezogenen Menschen aufgerichtet, die unbedingt alles jetzt regeln wollten, die Römer angegriffen haben, die Kämpfe gesucht haben, die aggressiv waren. Ja, heute würden wir die als Terroristen oder sowas bezeichnen, ja, als Radikale, die gesagt haben, wir müssen mit aller Gewalt das Reich Gottes auf Erden aufrichten. Ja, das war so ihr Fokus. Ja, der Tod war da weg, das muss jetzt hier passieren. Man hatte zwar so eine Sicht, dass es auch sowas wie Wiedergeburt und den Himmel gab, das war ganz klar. Deswegen liebten sie Märtyrer, wer sich einsetzte und Märtyrer war. Okay, klare Fehlentwicklung in die eine Richtung. Die Essenen haben sich zurückgezogen, ganz aus dem Thema raus, saßen in ihren Höhlen, in den Bergen. Ja. Und dann gab es noch zwei, die in der Stadt üblicherweise anzutreffen waren. Die einen waren in der reichen, wohlhabenden Schicht besetzt, haben gutes Geld verdient, haben die Gesellschaft versucht zu regeln. Und das waren die Sadduzäer. Sehr gerne im Hohen Rat zu finden, sehr gerne in politischen Ämtern. Das waren so die Hübschen, ja, die Krawatte trugen. Und die Sadduzäer, die hatten eine Lehre, die hat Jesus sehr gestört. Und das hat er in Markus 12 auch aufgegriffen, indem er sie direkt angegriffen hat, nachdem sie ihn angegriffen haben. Sie wollten ihn überlisten, das war das mit der Frau und den sieben Männern. Ja, welchem Mann wird diese Frau dann im Himmel gehören? Ja, um diese sozusagen diese Auferstehung ihm als Falle zu stellen. Und als Konter dazu hat er den Sadduzäern klar gemacht, dass sie völlig falsch liegen in ihrem Glauben, dass es keine Auferstehung geben wird. Und diese Sadduzäer haben das Volk verwirrt und sie haben es an dem Punkt gehindert. Sonst einige Sachen waren sehr gut bei ihnen, aber sie haben dem Volk eins vermitteln wollen, es gibt keine Auferstehung. Da ist nichts mehr, wenn er tot ist. Ja. Deswegen waren sie sehr gesetzestreu, sehr ordentlich, sehr brav, aber eben auch sehr ansehenorientiert. Und diese Sadduzäer, die hat Jesus hier so im Blick, die ablehnten, dass es eine Auferstehung gibt. Da gab es auch die Pharisäer, zu denen auch der Paulus gehörte. Das waren mehr so die Handwerker und Arbeiter. Die hatten aber was Gutes in Bezug auf die Auferstehung, denn die glaubten an die Auferstehung. Ja? Und dafür hat sie Jesus auch gelobt. Dafür hat er sie auch rausgenommen. Ja? Und offensichtlich, wenn wir hier das so sehen, in dieser Geschichte, die wir lesen, von Jüngern und von den Frauen, musste Jesus dieses Thema mit der Auferstehung mal klären. Und tatsächlich geht der Punkt an die Pharisäer und an alle, die an Auferstehung glaubten. Und das ist das, was Jesus hier aufgreift. Er möchte diese ganze Spaltung, dieses ganze Thema gar nicht so sehen, sondern in der Auferstehung klar haben. Jeder Mensch hat irgendeine Denkensweise. Wir haben jetzt eine israelitische Analyse. Bei uns in der Gesellschaft, wenn wir die Gesellschaft analysieren würden, würden wir auch unterschiedliche Meinungen finden, die wir gruppieren können, überall. Gut, das ist der Punkt, den Jesus hier aufgreift. Wie und was sehen wir eindeutig aus dem Wort Gottes? Er sagt, Auferstehung gibt es. Und mehr noch, Auferstehung ist ganz essentiell. Ja, ist verbunden mit dem Glauben. Glauben ohne Auferstehung, ohne Leben über den Tod hinein, gibt es nicht. Und andersrum, ja, gibt es auch keinen Auferstehungsglauben ohne Glauben. Ja, also da wird niemand auferweckt sozusagen, wo man dann nachher noch irgendwas klären kann, vielleicht glauben. Das ist im Übrigen auch was, ich weiß nicht, ob im 1. Korinther 15 lesen, vorhin, Leute sind immer wieder verwirrt darüber, warum haben sich Leute für Tote taufen lassen? Das waren die so dachten, man kann dann nachher noch was korrigieren, wenn schon einer tot ist. Und die nimmt Paulus hier sehr sarkastisch eigentlich aufs Korn und sagt, ja, wenn ihr noch nicht mal an die Auferstehung glaubt, ja, dann lasst ihr euch noch taufen, ist ja doppelt doof. So etwa so ist der 1. Korintherbrief an der Stelle, der das komplett ausradiert und sagt, ja, das wäre ja in eurer eigenen Logik, habt ihr euch ja schon verfangen. Ja, dann brauchen wir ja noch gar nicht mehr sachlich zu argumentieren. Das nur nochmal zur Erklärung, falls da Unklarheit ist. Aber wichtig ist hier, dass er sagt, nein, Auferstehung. Und es war ja nun so, es war sehr schwierig abzulehnen, was mit Lazarus passierte. 4 Tage im Grab und wenn ihr Kommentare dazu lest, lest ihr viel, was eklig ist, was es für Zeichen gibt, wann Verwesung einsetzt, wie lange das dauert, so 2-3 Tage. Ja. Nach 3 Tagen ist eine Leiche anverwest. Ja. Kann man nachweisen durch die ersten Maden, die da sind, wer gerne Krimis sieht. Alles eklig, was man da liest. Aber es gibt Menschen, die können das nachweisen, die können das analysieren, die wissen, das ist so. Die sind zwar dann noch klein und so weiter und so fort. Aber man fängt schon an zu riechen. Das ist das Problem. Deswegen hat man früher die Leichen eben auch einbalsamiert, damit sie nicht so riechen. Alle diese Anzeichen müssen wohl da gewesen sein bei Lazarus. Und das bewusst, Jesus wartet bewusst genau so lang, dass diese Anzeichen, die ein Mensch in Bezug auf den Tod hat, auch da sind. Dass man jetzt nicht anfangen kann zu diskutieren und sagen, ah, da fehlt noch ein bisschen was, der hätte noch länger tot sein müssen, man hätte dies oder das machen müssen. Sondern es war ganz klar, dass hier alle Anzeichen gesammelt werden. Hier ist klar kein Leben mehr in diesem Lazarus. Und dann kommt Jesus und weckt ihn, auferweckt ihn zum Leben. Ich führe den Gedanken dann nochmal aus, nach dem kleinen Ausflug nochmal zu dem Brotkönig, zu dem zweiten Punkt. Und dann in dem dritten Punkt, wenn es um die Ewigkeit geht, schließen wir dann quasi den ersten ab. Ich hatte es schon mal angedeutet, es hat sich auch ein böser Irrglaube in der Gesellschaft ausgebreitet. Israel war ausgezehrt nach sehr, sehr vielen Jahren, ohne gute Ordnung, Unterdrückung, Kämpfen, seit 400 Jahren kein Propheten mehr im Land, der irgendwas Größeres, Hoffnungsvolles dem Volk verkündet hat oder wie auch immer. Ja, wir wissen, wir lesen als letzten Maleachi, danach kommt nichts mehr. Das Volk war ausgezehrt, sehnte sich nach Hilfe, nach Lösungen und deswegen hat sich so ein Trend rausgebildet, dass irgendjemand im Diesseits, in Israel der damaligen Zeit gegen die Römer aufsteht und die Herrschaft wieder übernimmt. Man sucht einen Brotkönig damals, man sucht eine Antwort, eine Lösung für die Probleme. Und ich möchte uns an der Stelle mal auf was Gegenwärtiges hinweisen. Ja? Wie ist es denn heute? Heute ist ja auch eine gewisse Müdigkeit im christlichen Glauben da. Ja? An vielen Stellen, auch in der christlichen Gesellschaft. Wie äußert sich das denn heute, dass wir eigentlich einen Brotkönig suchen? Vielleicht einen spiritistischen Brotkönig, ist mir auch recht. Aber viele Menschen kommen dann darauf und sagen, ja, warum gibt es denn dann noch sowas wie Leid? Ja, die Denkweise ist genau die gleiche. Wir hätten gern Gott, der jetzt hier das Leid wegnimmt. Ja? Warum gibt es denn Katastrophen? Wir hätten eigentlich gerne einen Gott, einen Herrscher, der hier auf seinem Thron sitzt und unsere Probleme des Alltags und am besten der ganzen Welt auf einmal löst. Das wäre unser super starker, erkennbarer Gott. Und die Christen wünschen sich den manchmal auch, weil den könnte man ganz toll verkündigen. Da könnte man ganz toll sagen, guck doch mal dahin, ja, was Gott da wieder gemacht hat. Und es wäre so eine Art Checkliste und man könnte sagen, ja, bist du immer noch nicht überzeugt bei 7 Punkten, dann gebe ich dir noch den 8. und den 9. und was auch immer. Das schleicht sich auch bei uns ein. Und es gibt viele Bereiche der Bevölkerung, in denen das immer stärker wird. In denen die Vorwürfe gegen Gott, zu sagen, wo ist dein Brotkönig, wo ist der König, der uns hier und jetzt Lösungen gibt. Und Gottes Antwort in die Gesellschaft ist die gleiche wie bei Lazarus. Er wartet noch 2 Tage. Er wartet manchmal, bis die Welt im Argen liegt. Aber eine Lektion für die Welt hat er immer noch bereit. Und die ist, ich kann Tote zum Leben erwecken. All dieses Chaos, alles was hier passiert, ist nicht außerhalb von meiner Macht. Alles Leid ist nicht außerhalb von meiner Macht. Ich schaffe Heilung, wenn ich es will. Schlimmstenfalls am letzten Tag in der Auferstehung, auf Menschen bezogen. Manche anderen Dinge, die im Argen liegen, gut, die machen uns Probleme. Aber Gott sagt uns heute genau das Gleiche, wie bei Lazarus. Bleibt ruhig, Menschen. Und glaubst du, Martha, oder alle wir hier, ersetzen wir Martha durch diese Frage. Dass Gott lebendig macht, dass alles das, was hier passiert, nur dazu da ist, dass, was hat er zu Lazarus gesagt, die Ehre Gottes sichtbar wird. Nicht, dass Lazarus lebt, dass Menschen gerettet werden, dass möglichst viele in den Himmel kommen, sondern dass die Ehre Gottes sichtbar wird. Glaubst du das, Gemeinde Gottes? Glaubst du heute, dass jeden Tag, wo wir uns hier treffen, oder auch nicht, wo wir alleine zu Hause sind, wo wir beten, wo wir irgendetwas tun, ein Tag ist, an dem einzig und allein die Ehre Gottes aufgerichtet wird. Was auch immer da draußen passiert, was auch immer passiert in uns, mit uns, das ist der Tag, an dem die Ehre Gottes im Vordergrund stehen soll. Durch Totenauferweckung? Bitte, wenn es sein muss, ja. Das ist nicht außerhalb von dem, was Gott tut. Ja. Wenn andere Dinge geschehen müssen, bitte, ja, alles das liegt in seiner Macht. Ja. Aber Gott spielt nicht mit diesen Dingen, um seine Macht zu beweisen. Hat er doch. Ist doch da, wissen wir. Er sichert es uns zu. Das ist ganz anders. Jemand, der immer wieder sagt, ja, man muss es einmal lernen, muss sagen, wenn Tote auferstehen würden, dann würden die Menschen auch nicht zum Glauben kommen. Man muss es einmal ganz klar formulieren, sagen, ja, wie viel braucht er denn noch auf der Liste? Ab wie vielen Toten würdet ihr denn dann glauben? Ihr könnt es nicht aus euch heraus. Das ist unmöglich. Die Liste kann endlos lang sein. Ein Mensch aus eigener Kraft wird nicht zum Glauben kommen. Es braucht das Wort Gottes. Es braucht die Macht und die Autorität. Keinen Brotkönig. Auf Wiedersehen, Brotkönig. Dieses Kapitel ist abgeschlossen. Gott hat es abgeschlossen. 3. Punkt. Seine Herrschaft über den Tod. Die Ewigkeit. Ich habe schon gesagt, es ist ganz einfach, was wir bei Lazarus hören. Lazarus ist Beispiel und Vorlage. Er ist Beispiel für die Auferstehung. Und wenn ihr 1. Korinther 15 lest, dann merkt ihr, wie schwer das dem Paulus gefallen ist, zu argumentieren. Man hat immer das Gefühl, eigentlich stört es ihn ziemlich, dass die anderen nicht an Auferstehung glauben. Eigentlich ist er ziemlich massiv in diesem Kapitel. Das ist ein Kapitel, wo er sagt, ihr seid dumm. So viele Leute haben es gesehen. Hunderte von Menschen. Eines der bestbezeugten Ereignisse. Ja, wir haben letztens im Hauskreis, im ersten in der Apostelgeschichte in Kapitel 2, Kapitel 1, die Nachnominierung der Apostel gesehen. Wisst ihr, was da das Thema war? Da waren ganz viele Menschen verfügbar, die die Auferstehung von Jesus gesehen hatten. Wow. Die waren einfach da. Es war keine Beweisfrage, sondern die waren einfach da. Und aus denen hat man 2 genommen, ja, diesen Barsas und den Matthias, und hat sie zur Wahl gestellt. Ja, also als sie diese Gemeinden gegründet haben, nachher war alles voller Leute, die gesehen hatten, wie die Auferstehung war. So hat Paulus ähnlich auch argumentiert. Er hat gesagt, hier sind welche. Erst waren es die Jünger, dann kamen die Apostel, dann kamen noch 500, 600 hier, dann kamen noch mehr Leute. Die haben doch alle die Auferstehung gesehen. Was fangt ihr an, darüber zu diskutieren? Tatsächlich ist in den Angriffen gegen die Christenheit die Auferstehung das wichtigste Kapitel. Alle kritischen Theologien kritisieren die Auferstehung und sagen, ah, irgendwas wurde da getrickst. Ja? Und Paulus sagt, wenn es keine Auferstehung gibt, dann gibt es nur eins. Diesseitsbezug, dann sucht euch einen Brotkönig. Nehmt den Besten, den ihr habt auf der Erde. Ja? Und der Rest ist Party. Ja? Er sagt, warum sauft ihr nicht, trinkt ihr nicht, macht ihr nicht irgendwas, um euer Leben hier zu nehmen. Danach kommt ja auch nichts mehr. Ja? Dann carpe diem, ja? Genieße den Tag, auf geht's. Ja? Oder YOLO, sagt die junge Generation. We only live once. Ja? Auf geht's. Das ist Brotkönigleben. Jesus sagt, nein. Wie er es hier in 1. Korinther 15 sagt. Auferstehung ist zentral. Und er macht aber noch was in 1. Korinther 15. Und das ist der eigentliche Punkt hier. Er sagt, Christus ist der Erstling der Auferstandenen. Tatsächlich gibt es in dieser Auferstehung sowas Ähnliches, was wir sehr unsympathisch finden bei Adam. Es gibt den Erstling der Sünde. Man fragt sich doch, warum sollen wir unter diesen Adam fallen, diesen Sünder? Nur weil wir Menschen sind, was kann ich schon dafür, wenn ich als Mensch geboren werde? Ja, warum muss das Adam-Problem auf mich übergehen? Ja, dafür gibt es doch keinen Grund. Und das macht Paulus hier genauso bei Christus. Er sagt, ja, Christus ist der Erste, der auferweckt wurde und nicht, weil das irgendwie Hobby war, sondern weil der Vater ihn auferweckt hat, weil er ihn aus dem Tod wieder auferweckt hat. Und damit ist sozusagen eine Hierarchie in der Auferweckung da. Christus der Erste und alle stehen unter Christus. Also Auferweckung zum ewigen Leben hin ist nicht eine Auferweckung, die uns im Mittelpunkt hat. Nochmal, ein falsches Verständnis auch des Glaubenslebens ist, dass es Gott um uns selbst geht. Es wird total überbewertet, wie wichtig wir sind in der Welt Gottes. Es ist diese unendliche Liebe für seinen Sohn, an den wir angeheftet werden in der Auferstehung. Es ist die Liebe auf Christus, die auf uns übergeht. Es ist nicht die Liebe für Thomas, der irgendetwas Besonderes kann. Das Einzige, was ich kann, ist vielleicht ein bisschen besser meine Sünden verbergen. Da bin ich gut. Aber ansonsten, was sollte mich gegen irgendeinen Menschen qualifizieren für eine Auferstehung? Nichts. Es ist die Liebe in Christus und die Auserwählung Gottes in diese Auferstehung hinein, die mich erretten kann. Sonst nichts. Und diesen Punkt macht Paulus klar in 1. Korinther 15 und Jesus hier auch, dass das Auferstehungsprinzip von ihm selbst abgeleitet wird. Und ich möchte nochmal betonen, dass 1. Korinther 15 uns auch noch ein Thema aufschließt, das Jesus relativ locker abhandelt, aber ganz, ganz wichtig ist für das jüngste Gericht. Er sagt zum Beispiel in Johannes 5, Vers 24, ja, ihr seid nicht mehr im Tod, sondern zum Leben hinübergegangen. Ja? Was so viel heißt wie, ich habe die Macht des Todes weggenommen, dadurch, dass ich euch auferweckt habe. Ihr, die ihr glaubt, ihr seid nicht mehr in den Fängen des Todes, sondern in den Händen des Lebens. Er sagt, die Macht des Todes ist begrenzt. Ich hatte es schon mal erwähnt. Was ist sehr wichtig zu verstehen, dass der Tod abgetan ist, dass die Macht ist, weg ist. Der Tod ist zwar noch da, er ist unser ärgster Feind und er wird auch als letzter Feind abgetan, wenn Jesus wiederkommt. Er bleibt noch und er macht uns auch Angst und wir sollten das nicht kleinspielen, aber er hat keine Kraft und keine Macht über uns. Er macht uns Angst, aber die Macht Gottes ist größer. Jeder, der da lebt und an mich glaubt, der wird in Ewigkeit nicht sterben. Das ist dieser Zuspruch von Jesus. Meine Macht liegt über allem, was es sonst noch gibt. Ich glaube, damit haben wir dieses Bild ziemlich rund und ich will mir noch vielleicht 2 Minuten zum Abschluss gönnen. Die Zusammenfassung heute ist, glaube ich, nicht sehr kompliziert, aber es gibt noch einen Punkt, den ich hier einführen möchte, weil ich in den nächsten 2 Predigten darüber reden will. Die Frage, warum Jesus hier die Auferstehung personifiziert. Vielleicht fragt ihr euch, warum Jesus sagt, ich bin die Auferstehung. Da könnt ihr sagen, da ist Auferstehung und Gott gibt Auferstehung. Es gibt einen Gott, der Auferstehung kann. Sagt er nicht. Er sagt nicht, Gott kann Auferstehung. Er sagt, ich bin Auferstehung. Ich will es kurz beantworten, denn der Satz ist nicht so ganz einfach. Oder ich gebe euch noch ein Beispiel, wo es auch Auferstehung gegeben hat, die uns sehr komisch erscheint, weil Leute danach wieder sterben oder in dem Fall sogar zurückgegangen sind in das Totenreich. Also wenn ihr mal irgendwann über David und Saul lest, oder in dem Fall besonders über Saul, als Gott von ihm weg war, keine Antwort hatte, ist er zu der Hexe von Endor gegangen. Er hatte alle Wahrsager verboten, dann hat er sich heimlich doch eine gefunden, die so im Verborgenen arbeitet. Das war diese Hexe in Endor. Und dann ist er zu ihr hingegangen und dann wollte er was, ganz dramatisch, er wollte, dass ein aus den Toten heraufbeschworen wird, weil ihm sein Ratgeber Samuel gefehlt hat. Und dann musste dieser Samuel aus den Toten wieder heraufbeschworen werden. Also wie machen wir mit dieser Geschichte? Ich stell mir vor, ihr habt das gestern gelesen und heute kommen wir dahin und sagen Auferstehung. Und ich sag euch jetzt, ja, alle Auferstehung ist bei Gott. Puh, ja, da wird einer von den Toten auferweckt. Das ist ein bisschen was zu knapsen, ja. Ist es auch tatsächlich, das Thema ist gar nicht so einfach. Tatsächlich gibt es da unsichtbare Mächte, tatsächlich gibt es Menschen, die da drin rumfummeln. Und es gibt auch tatsächlich diese Ereignisse, oder ich will mal sagen, gab es diese Ereignisse früher, die müssen wir anerkennen. Und auch hier gibt es keine Auferstehung oder Auferweckung hier von den Toten, ohne dass Gott das zulässt. Also dieser Samuel ist nicht da hochgekommen, weil was an Gott vorbeiging, sondern auch hier hat Gott mit gewirkt. Aber deswegen müssen wir heute verstehen, Auferstehung und Glauben hängen zusammen. Deswegen sagt er uns hier, Auferstehung und Glauben hängen zusammen. Deswegen ist Jesus die Auferstehung. Er selbst ist der, der zum ewigen Leben auferweckt und zum Glauben auferweckt. Das andere war so ein bisschen technisch. Sag mal, Gott selbst verkörpert alles, was Auferstehung ist, hat diese Autorität, hat diese Macht. Aber da gibt es auch Grenzen und es gibt einen wichtigen Teil der Auferstehung und das ist der Auferstehung zum Leben. Das ist das, was uns Jesus mit Ich Bin sagen will. Diese wahre Auferstehung, der Erstling, das, was Auferstehung ist in seinem tiefsten Wesen, hin zum ewigen Leben, das bin ich. Das ist Christus. Es gibt keine Auferstehung zum ewigen Leben. Es gibt so Hexe von Endor-Geschichten. Aber es gibt keine Auferstehung zum Leben. Weder Saul noch die Hexe haben in irgendeiner Weise was davon gehabt, dass der Samuel mit ihnen geredet hat. Aber wer von Jesus auferweckt wird, der hat ewiges Leben. Das sagt er uns hier. Und das ist dieser Charakter, dass ich bin's. In den nächsten beiden Predigten dann zum Abschluss der Reihe möchte ich ein bisschen mehr auf den Aspekt eingehen, weil ich glaube, dass wir sehr viel schon diese grundsätzlichen Fragen der Ich Bin's abgehakt haben und jetzt noch ein bisschen mehr darauf eingehen müssen, dass wir auch noch ein bisschen verstehen, was ist hier Name und Wesen Gottes. Es ist auch noch angemerkt zu diesem Punkt, wenn hier Jesus sagt, ich bin, dann beschreibt er eine Eigenschaft, die vollständig mit Gott verbunden ist. Wenn Gott sagt, ich bin und dann irgendetwas dahinter, dann ist es eine Eigenschaft, die sein Wesen und seine Persönlichkeit beschreibt. Die sind meistens sehr einfach formuliert. Und das ist gut, weil wir sehr viel vom Wesen Gottes verstehen. Gott selbst ist Auferstehung und das ewige Leben. Ja? Er selbst ist es. Es ist seine Person. Wenn wir davon reden, dass Gott Liebe ist, dann hat Gott nicht Liebe, dann wirkt Gott nicht Liebe, sondern er ist es in seinem Wesen. Und so ist er auch Auferstehung. Und deswegen kann man in der Bibel auch alle diese Dinge als Gottes Namen bezeichnen. Als Gottes bezeichnen. Wir können von dem Auferstehungsgott reden. Wir können von dem, der Leben gibt, reden. Das sind Ehrentitel und Namen. Und man weiß dann genau, wer er ist. Und das steckt hier in dem Ich Bin drin. Und darauf gehen wir dann auch in den anderen Predigten noch ein bisschen mehr ein. Soweit aber dieser Extrapunkt. Also ganz kurz Zusammenfassung, Jesus musste den Menschen anhand von Lazarus was klar machen, dass es eigentlich um das Jenseits und nicht um das Diesseits geht, dass es keinen Brotkönig gibt, keine Herrschaft der Juden oder was auch immer und er selbst derjenige ist, der ewiges Leben ist und der ewiges Leben geben kann. Dazu muss der alte Adam sterben, er muss tot sein und dazu muss der neue Adam, der neue Mensch, der ewig lebende Christus, von Neuem geboren werden und wir an ihn angegliedert werden. Amen.